DW Menschen und Märkte.
Steuersünder bekommen kalte Füße, dreistellige Millionenbeträge für den Fiskus. Mit dem Startup-Bus durch Afrika, 41 junge Leute aus 14 Nationen entwickeln Geschäftsideen für Afrikaner. Und schließlich deutsches Reinheitsgebot à la New York, ein bayerisches Brauhaus eröffnet in Manhattan. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Mein Name ist Rolf Henkel. Der Ankauf von Steuer-CDs mit Daten über Steuerflüchtlinge durch deutsche Behörden ist politisch umstritten. Das hat die beiden SPD-geführten Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz allerdings nicht davon abgehalten, bei solchen Angeboten zuzugreifen. Und die Auswertung dieser Datenträger zahlt sich für die Staatskasse offenkundig aus. Unter anderem auch deshalb, weil sich viele Steuerflüchtlinge inzwischen aus Furcht vor Enttarnung zu einer Selbstanzeige durchgerungen und zugleich tief in ihre gut gefüllten Taschen gegriffen haben. Das hält die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität in Bochum aber nicht davon ab, weiter intensiv zu ermitteln. Klaus Deuse berichtet.
Ausgewertet wird eine Steuer-CD, die Angaben über deutsche Anleger bei der schweizerischen UBS Bank enthält. Auf dieser CD befinden sich Daten von Steuerflüchtlingen aus der ganzen Bundesrepublik. Staatsanwalt Timo Dörfer.
Bei der UBS, bei den neueren Datenmaterial, liegen Daten bezüglich 722 Stiftungen vor und darüber hinaus weitere Daten von 550 natürlichen Personen, die Inhaber von Privatkonten bei der UBS AG in der Schweiz gewesen sind.
Aufgrund des Steuergeheimnisses sind Namen tabu. Potenziell Betroffene durften aber schon einen ersten Kontakt mit den Behörden gehabt haben, denn nach den Worten von Staatsanwalt Timo Dörfer befinden sich die Ermittlungen in einem fortgeschrittenen Stadium.
Im UBS-Verfahren finden seit November 2012 Durchsuchungsmaßnahmen statt, und zwar bundesweit und auch sehr flächendeckend. Ich würde jetzt mal schätzen, dass so rund 70-80% der Durchsuchungsmaßnahmen, die erforderlich sind, auch mittlerweile abgeschlossen sind im UBS-Verfahren.
In wie vielen Fällen sich die Betroffenen mit den Behörden arrangieren, sodass gegen die Zahlung einer Geldauflage das Verfahren eingestellt wird, das lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Legt man aber zum Vergleich die Summe zugrunde, die im Zuge des vorangegangenen Liechtensteiner LGT-Verfahrens zusammenkam, dann scheint auch in diesem Fall ein hoher zweistelliger Millionenbetrag nicht ausgeschlossen.
Für die Staatskasse haben sich Geldauflagen aus Verfahrenseinstellungen in Höhe von über 53 Millionen Euro ergeben. Darin enthalten sind allerdings nicht die Steuern, die zusätzlich von den Beschuldigten zu entrichten waren. Die Mehrsteuern aus dem Liechtenstein-Verfahren sind im wirklich sehr deutlich dreistelligen Millionenbereich.
Mit schnellen Ergebnissen ist allerdings nicht zu rechnen, da es sich vielfach um die zeitaufwendige Durchleuchtung von Aktienfonds handelt, um den zu versteuernden Kapitalertrag feststellen zu können. Die CD, erläutert Staatsanwalt Dörfer, enthält zwar
Name und Betrag schon, aber nur zu einem bestimmten Stichtag. Also dass zu einem bestimmten Stichtag wir aufgrund der Steuer-CD wissen, was hat diese Person an diesem Stichtag für einen Vermögensstand gehabt. Aber das Steuerverfahren beläuft sich ja über einen längeren Zeitraum und der muss eben ermittelt werden. Wie hat sich ein Depot entwickelt, wie hat sich ein Konto entwickelt und welche Erträge sind dann in den letzten 5 bzw. 10 Jahren angefallen?
Dass während der Ermittlungen die Zeit für Sie arbeitet und die Vergehen verjähren könnten, darauf, betont Oberstaatsanwalt Norbert Salomon, können ertappte Steuerflüchtlinge nicht bauen, denn
Verjährungsunterbrechung heißt, wenn wir verjährungsunterbrechende Maßnahmen durchgeführt haben, dass die Verjährung von neuem zu laufen beginnt. Es wird also keine Aussetzung der Verjährung erfolgen, sondern der Lauf der Verjährungsfrist beginnt von ganz neu an.
Für schwere Hinterziehungsfälle gilt inzwischen eine Verjährungsfrist von 10 Jahren. Und für viele Steuerflüchtlinge wird die Zeit offenbar knapp. Nicht ohne Grund haben darum viele die Flucht nach vorn angetreten. Durch Selbstanzeigen sind nach den Angaben des nordrhein-westfälischen Finanzministers Walter Borjans bundesweit über 3 Milliarden Euro Mehreinnahmen an den deutschen Fiskus geflossen. Allein in Nordrhein-Westfalen führten 9.476 Selbstanzeigen mit Bezug zu Schweizer Konten zu einem Mehrergebnis von rund 480 Millionen Euro. Die von der Bochumer Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität ausgewertete Steuer-CD zahlt sich mittlerweile auch für andere Bundesländer aus. In der steigenden Zahl von Selbstanzeigen spiegelt sich nach realistischer Einschätzung wohl kaum allein der Wille zu mehr Steuerehrlichkeit wider. In den meisten Fällen geht es eher um die letzte Hoffnung auf Straffreiheit. Für einige kommt dieser Schritt im Rahmen der Auswertung der Steuer-CD allerdings zu spät. Staatsanwalt Timo Dörfer.
Der Bundesgerichtshof hat erstmalig in 2008 entschieden, dass bei einer hinterzogenen Steuer von mehr als 1 Million Euro in der Regel mit keiner Bewährungsstrafe mehr zu rechnen ist.
Auch wenn keine Namen genannt werden, aber der Präsident von Bayern München, Uli Hoeneß, hat nach dem Stand der Ermittlungen offenbar zu spät die Notbremse für seine Geldgeschäfte in der Schweiz gezogen. Aber nicht nur er. Man muss nicht prominent sein, weiß man bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Bochum, um Millionen am Fiskus vorbeizubewegen.
Das war ein Beitrag von Klaus Deuse und jetzt ist von einem ungewöhnlichen Bus die Rede. Ein sogenannter Start-up-Bus tourt diesmal durch Afrika. Zuvor war er schon in Europa und den USA. Der Start-up-Bus ist ein weltweites, nicht kommerzielles Projekt von Unternehmern für junge Menschen mit Kreativität und guten Ideen. Das Ziel: Webentwickler, Programmierer, Designer und Marketing-Experten gehen eine Woche zusammen auf Tour. Im Bus bilden sie Teams und entwickeln neue Geschäftsmodelle. Am Ende entscheidet eine Jury, welches Produkt wirklich überzeugt hat. Diesmal mit an Bord eine Gruppe junger Deutscher. Steffen Storn berichtet.
Der Startup-Bus trägt eine fette Schmutzschicht. Früh morgens ging's los in Harare und Simbabwes Straßen sind nicht die besten. 1000 Kilometer bis Johannesburg. Dort muss die Reisegruppe aus Afrikanern und Europäern in einem Gründerzentrum ihre Projekte vorstellen. Theophil studiert Betriebswirtschaft und entwickelt eine Jobplattform für die Bauwirtschaft.
Ich bin Deutscher, Franzose, meine Freundin kommt aus Kanada. Wir wohnen zusammen in Paris und werden nächstes Jahr nach Montreal ziehen und dort wieder im Unternehmertum weiterarbeiten.
Die Münchnerin Marissa ist Werbefachfrau. Sie hat sich in Kapstadt selbstständig gemacht und will jetzt vergrößern.
Das nächste große Projekt ist, dass wir ein Innovationscenter in Kapstadt bauen, in der Ingenieur-Ehre.
Der Startup-Bus ist die rollende Kontaktbörse für kreative Köpfe aus aller Welt. Sie finden auf der Tour Gleichgesinnte, Partner und manche Ideen sind so gut, dass sie vom Fleck weg verkauft werden. Für die Weiterentwicklung einer Mobile-App bekommt ein Startup-Mitfahrer schon mal 8 Millionen US-Dollar Risikokapital. Kenntnisse zum Thema Kapital sind extrem wichtig. Und darin sieht Benedikt als gelernter Banker seine Chance.
Das Projekt, an dem wir auf dem Bus arbeiten, hat mit erneuerbaren Energien zu tun und diese zugänglich zu machen für afrikanische Haushalte und dafür aber den Enthusiasmus der ganzen Welt eigentlich zu sammeln und das in Geld umzumünzen, das dann den Projekten hier zugutekommt.
Alle in dieser Gruppe schätzen das Unkonventionelle dieser Start-up-Bus-Tour. Afrika hat Energie, sagt Maria, Kreativität und ist lange nicht so hyperreguliert wie Deutschland. Maria ist Informatikerin und hat schon als Software-Dozentin in Ghana gearbeitet.
Das ist Wissen von ungefähr 40 Leuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlicher Herkunft. So viel kann man lernen, vielleicht ein Jahr oder zwei. Für mich absolut Abenteuer. Und vor allen Dingen, was ich an Land und Leute kennengelernt habe, ist, dass hier noch alles möglich ist. Also die ganzen Menschen sind sehr neugierig und das motiviert einen ziemlich.
Drei Themen stehen bei dieser Start-up-Bus-Tour im Vordergrund. Mobile Kommunikation, Energie und Gesundheit. Dazu gründen die Teilnehmer fiktive Firmen. Jeder muss sich fragen, wer ist mein Partner? Wer hat Ahnung? Wo kann ich was lernen? Wer ist kreativ? Jeden Tag stoppt der Bus in einer anderen Stadt. Dort stoßen lokale Unternehmer dazu. Sponsoren sind diesmal Telekom Nigeria und Simbabwe sowie südafrikanische Internetanbieter. Und gearbeitet wird natürlich während der Fahrt.
Wir haben den ganzen Bus verkabelt, dass jeder wirklich eine Steckdose hat. Also um die Fenster rum läuft überall Verlängerungskabel. Wir haben Sponsoren an Bord, die uns den ganzen Weg mit Internet füttern sozusagen. Wir sind da wirklich einfallsreich.
Diese ganze Leidenschaft haben alle afrikanischen Teilnehmer mit auf den Bus gebracht. Und ich glaube, das ist wirklich das, was es so wertvoll macht, hier mit dabei zu sein.
Als simbabwische Polizei den Bus stoppt und alle Schmiergeld zahlen müssen, wird daraus eine Idee. Die Antikorruptions-App für Smartphone. Anonym benutzbar und ausgewertet von einer Menschenrechtsorganisation. Knapp eine Woche dauert die Start-up-Busfahrt für junge Gründer. Und sie endet ganz gezielt in Kapstadt. In einer der Ghetto-Siedlungen mit vielen jungen Menschen ohne Chance.
Ein Bericht von Steffen Storn. Wasser, Hopfen, Hefe und Malz. Nach deutschem Reinheitsgebot braut Paulanerbräu seit neuestem mitten in Manhattan seinen Maibock, Hefeweizen oder Doppelbock. Das bayerische Brauhaus soll nun auch den New Yorkern Bierkultur vermitteln, nachdem es bereits in Brasilien, Spanien und China erfolgreich abfüllt. Der Bierkult erlebt in New York zurzeit einen Boom. Hier nennt man die an jeder Ecke sprießenden Brauereien Microbreweries. Allerdings versucht es das Paulaner Brauhaus in Makro. 240 Gäste können inmitten der Gärtanks und Zapfanlagen German Gemütlichkeit erleben. Thomas Schmidt berichtet.
Rudi Tauscher ist kein Träumer, sondern ein erfolgreicher Gastronom. Und doch, was er jetzt in New York versucht, ist mehr als eine Geschäftsidee. Für ihn ist es eine Herzensangelegenheit.
Einer meiner Wünsche war, dass ich eine Kleinbrauerei aufmache. Und dann habe ich gesagt, probier doch das, ob du das in Manhattan schaffst.
Heute kann er schmunzeln, denn er hat es geschafft. Dazwischen lagen über 2,5 Jahre harte Arbeit und viel Geduld mit der örtlichen Bürokratie. Für jeden Schritt brauchst du hier mindestens 3 Genehmigungen, rügt der 53-Jährige. Und es waren viele Schritte bis zum Ziel. Für die Mikrobrauerei mussten nicht nur die kupfernen Kessel und die Edelstahl-Lagertanks aus Deutschland über den Atlantik gebracht werden, sondern jede Rohrleitung, jede Schelle, jede Dichtung und die Techniker, die alles im Parterre eines schmalbrüstigen Ziegelbaus an der New Yorker Bowery zusammengebaut haben, als Herzstück des künftigen Brauhauses.
Wir haben die Brauerei so platziert, dass sie mitten in der Brauerei sitzen.
200.000 Liter sollen hier jährlich gebraut werden, während rundum bis zu 240 Gäste im Restaurant und an der langen Theke sitzen. Herr über den jahrhundertealten Prozess des Biermachens ist Braumeister Andreas Heidenreich, den das Traditionsunternehmen Paulaner für seine erste Filiale in den USA aus München nach New York geschickt hat.
Also wir brauen hier ein Lagerbier, ein dunkles Bier und ein Hefeweizen.
Natürlich nur nach dem deutschen Reinheitsgebot und natürlich aus besten heimatlichen Rohstoffen.
Also wir haben Hallertauer Hopfen, wir haben Malz aus Bayern, aus Bamberg und die Hefe ist auch aus Deutschland, ist eine Trockenhefe und Wasser ist lokal.
Wurde aber zuvor auf seine Brauchbarkeit in München untersucht. Mikrobrauereien liegen in New York voll im Trend und Kulinarisches aus Deutschland erlebt hier gerade eine kleine Wiedergeburt. Aber Rudi Tauscher will keine kitschige Klischeegemütlichkeit. Dirndl und Lederhosen sind out. Die Restaurantatmosphäre wird bestimmt von Sichtmauerwerk, schlichten Ahornmöbeln und Bauhauslampen. Und auch in der Küche versucht Tauscher einen Brückenschlag zwischen Knödel und Ketchup-Kultur.
Also wir haben zum Beispiel einen Sauerbraten, machen den aber aus Short Ribs. Wir machen auch Maultaschen aus der Backe vom Ochs und wir lassen einen New York Hotdog gegen die deutsche Currywurst anlaufen. Mal sehen, wie sich das entwickelt.
Tauscher weiß, wovon er spricht. Seine Familie betreibt seit 1847 in seinem Geburtsort Tettnang am Bodensee eine kleine Brauerei. Er selbst hat nach Kochlehre und Hotelfachschule für internationale Hotelkonzerne gearbeitet, dabei 5 neue Häuser eröffnet und zum Erfolg geführt. Und sein Mikrobrauhaus an der Bowery soll auch nur ein erster Schritt sein. Er plant bereits ein weiteres in New York und wenn auch das klappt, will er bayerisches Bier auch nach Boston, Philadelphia und Washington bringen. Bei Paulaner in München glaubt man an Tauschers Enthusiasmus für die Brauzunft aus Bayern, obwohl ihn seine Mundart klar als Schwaben identifiziert.
3 Kilometer von Tettnang weg ist die bayerische Grenze. Und als ich das in München beschrieben habe, haben die gesagt, ich sei einer von ihnen. Es ist also alles in Ordnung.
Das war ein Beitrag von Thomas Schmidt und damit endet unser Podcast am Freitag. In der Technik war Lea Klug und am Mikrofon war Rolf Wenkel und der sagt Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.